Ja, schön, dass ihr hier seid. Und Danny hat auch schon ein bisschen gespoilert. Dankbarkeit, Undankbarkeit. Steffi hat schon gesagt, sie ist wahrscheinlich sehr unbeliebt bei den Predigern, weil sie halt immer so am Donnerstag sagt, ja und, was ist denn jetzt das Thema? Ich sage, schreib Undankbarkeit, weil dann habe ich noch Freiheit, das zu entscheiden, ob ich über Dankbarkeit predige oder über Undankbarkeit. Das lässt mir Spielraum. Aber vielen Dank an Steffi, auch an dieser Stelle, die immer echt mega Ideen hat. Als ich das Thema hatte, die Künste des Verführers oder über den Verführer, da dachte ich mir so, was schickt die mir gleich für ein Bild? Und dann war das mit diesem Spiegel und mit dem Apfel, der auf der einen Seite halt schöner sieht und auf der anderen Seite verfault ist. Also sehr kreativ. Ja, Dankbarkeit. Die Zeitung schrieb: Eine ältere Dame stand weinend in einem Kaufhaus. Man fragte nach der Ursache ihrer Tränen. Das Portemonnaie war ihr gestohlen worden, behauptete die ältere Dame. Und 25 Euro seien im Portemonnaie gewesen. Ihre Tränen erweckten das Mitleid der Umstehenden. Und schon bald wurde das Mitleid zur Tat. Es wurde von den Umstehenden eine Sammlung getätigt. 16,40 Euro konnten der beklauten Dame ausgehändigt werden. Man erwartete, dass sie sich darüber freuen würde. Was tat die Dame? Sie kratzte mit begierigen Fingern das Geld auseinander und zählte und zählte und zählte. Kein Wort des Dankes. Endlich sagte sie, es fehlen mir immer noch 8,60 Euro. Krass, oder? Als ich das so gelesen habe, da dachte ich mir, ich habe es meiner Frau vorgelesen und die meinte so, warum geben die so wenig? Ich sage, darauf will ich doch gar nicht hinaus. Ich möchte auf die Undankbarkeit dieser Frau hinaus. Diese Frau, anstatt sich zu bedanken, zählt sie zusammen und sagt den Umstehenden, was noch fehlt, also zeigt ihnen, was nicht gegeben wurde. Hatte diese Frau einen Anspruch auf die Sammlung? Gewiss nicht. Vermutlich keiner der Umstehenden hat ihr dieses Portemonnaie geklaut. Und trotzdem ist sie nicht dankbar. Und wenn ich euch fragen würde, ob ihr dieses Verhalten dieser älteren Dame verurteilt, dann würdet ihr mir sicherlich zustimmen. Am liebsten, wenn ich mitgesammelt hätte, würde ich sagen, gut, wenn du unzufrieden bist, dann gib mir die Kohle wieder, wenn das nicht hilft. Am liebsten würden wir das, was wir ihr gegeben haben, wieder wegnehmen. Mein Leben schreibt: Mein Haus ist eigentlich zu klein. Und das bisschen Grundstück drumherum gibt nicht das her, was ich mir eigentlich vorstellen könnte, zu realisieren. Es müsste schon etwas größer sein, damit ich es ordentlich nutzen kann. Auch im Haus. Die reinste Fehlplanung, sage ich euch. Wir haben lediglich eine Dusche und diese ist noch nicht mal ebenerdig. Dieser hohe Einstieg nervt mich wirklich. Und dann muss ich sogar immer noch 10 Sekunden warten, bis warmes Wasser aus der Brause kommt. In dem anderen Bad, ihr habt richtig gehört, wir haben nur 2 Bäder, in dem anderen Bad hätten wir eigentlich Platz für einen schönen Whirlpool. Stattdessen steht da eigentlich nur so eine stinknormale Badewanne, noch nicht mal so eine Duo-Badewanne. Unser Abstellraum ist viel zu klein und ich weiß überhaupt nicht, wo ich meine ganzen Sachen hinstellen soll. Die Wände in der Wohnung müssten auch mal wieder gestrichen werden. Und der Tisch, oh Mann, der Tisch im Esszimmer, viel zu klein erstmal. Da passen maximal 6 Leute dran. Und er ist halt auch schon echt alt. Also locker 3 Jahre haben wir den schon. Und auch irgendwie ist er auch nicht mehr schön. Und das Sofa erst, boah, wenn ihr das sehen würdet, das passt gar nicht mehr zu dem Rest der Ausstattung in unserer Wohnung. Aber nicht nur unser Haus ist und die reinste Katastrophe, auch unser Auto. Viel zu wenig PS. Ich komme überhaupt nicht vom Fleck und der Benzinpreis, Mann, ist das vielleicht teuer geworden. Wer soll das alles noch bezahlen? Unverschämtheit ist das. Und wenn man dann mal Auto fährt, dann erst mal die anderen Autofahrer. Oh Mann, ich glaube, ich bin der Einzige, der richtig Auto fahren kann. Wie die fahren, das ist echt eine Unverschämtheit. Also, das geht gar nicht. Letztens erst, da nimmt mir doch einer die Vorfahrt. Ich hätte dem gerne mal ordentlich meine Meinung mitgeteilt. Es regt mich tierisch auf. Viel zu voll alles, überall Stau und dann diese Baustellen. Selbst hier im kleinen Marienheide. Das dauert immer ewig, bis die mal weg sind. Und ich sehe da auch gar kein Arbeiten. Was machen die eigentlich die ganze Zeit? Ich sehe da kein Arbeiten. Also, wie manche Leute arbeiten, so würde ich gerne mal Urlaub machen. Aber naja, viel Urlaub habe ich ja sowieso nicht mehr. Also die paar Tage im Jahr, wie soll man sich da überhaupt entspannen können? Das geht doch überhaupt gar nicht. Reicht gerade mal aus, um dreimal im Jahr in den Urlaub zu fahren. Kein richtiger Urlaub und die Arbeitsbedingungen werden auch immer schlimmer. Ich meine, ich gehe schon 5 Tage die Woche arbeiten, aber mal ein Dankeschön oder sonst was Nettes bekommt man ja nicht zu hören. Stattdessen gibt es viel zu wenig Gehalt und nur nervige Arbeitskollegen. Und mein Chef, also das ist vielleicht ein, ich habe da 3 Punkte hingeschrieben, setzt das ein, was ihr gedacht habt. Immer kurz vor Feierabend kommt er noch mit einer ganz wichtigen Aufgabe zu mir. Die muss dann natürlich dringend erledigt werden. Ja, ja, hier ganz dringend, muss am besten sofort oder besser bis gestern erledigt werden. Naja, dann sitzt du da mit dem ganzen Mist, musst Überstunden machen, die nicht bezahlt werden und bist spät zu Hause. Den Tag kannst du dann auch vergessen, wenn man erst so spät zu Hause ist. Eine Frage, habt ihr euch da irgendwo wiedergefunden? Zumindest zum Teil? Bei dem Auto, ne? Bei den Baustellen. Das sind nur 3 Themen, die ich angesprochen habe. Haus, Auto, Job. Nur 3 Dinge. Es gibt weitere Aufregerthemen. Also das könnte man ellenlang formulieren. Zum Beispiel den Ehepartner. Wer hat sich schon mal über seinen Ehepartner, Ehepartnerin aufgeregt? Ganz ehrlich, Hände hoch. Ihr habt alle freiwillig geheiratet, ne? Aber trotzdem, der Typ neben dir ist manchmal schon echt komisch, oder? Die Kinder. Wen haben die Kinder mal genervt? Ihr könnt doch so die Hand heben, dass nicht alle das sehen. Aber die Kinder sind in der Kinderstunde. Hey, Hände hoch. Das Wetter. Lange hat es sich die Sage gehalten, dass Marienheide der feuchteste oder der nasseste Ort in ganz Deutschland ist. Meinerzhagen sagen einige, ja, Marienheide, und das wurde dann geredet, das war schon seit 20 Jahren nicht mehr so, aber man sagt immer noch, also so viel Regen wie in Marienheide gibt es sonst nirgendwo. Über die Gemeinde, wer hat sich schon mal über Menschen, über Glaubensgeschwister in der Gemeinde so richtig aufgeregt? Also am liebsten würde man ja, denen alles wegnehmen und sagen, weißt du was, wenn du es so machst, dann machst du lieber gar nicht. Politik? Soll ich anfangen, über Corona-Maßnahmen Fragen zu stellen? Ich glaube, dann hören wir gar nicht mehr auf. Also es gibt mega viele Themen, wo wir uns richtig aufregen können. Die Frage ist nur, habe ich Anspruch auf diese Dinge? Habe ich Anspruch auf das alles, was ich haben will? Wo ich denke, eigentlich steht es mir zu. Ganz oft habe ich keinen Anspruch und trotzdem bin ich nicht dankbar. Trotzdem verhalte ich mich genauso wie diese ältere Dame im Kaufhaus. Thema Dankbarkeit. Ich habe mal geguckt, gestern Abend noch ganz spontan, dachte so, Dankbarkeit, okay, wie oft wurde darüber bei uns in der Gemeinde gepredigt? Und dann gab es eine Predigt von Johann Löwen im Februar 2018, Willi Janssen hat im Oktober 2019 gepredigt und Alex Braun hat im September 2020 gepredigt. Ich weiß nicht, ihr könnt euch erinnern, wenn ich eine Sache sage, dann wisst ihr, was er gepredigt hat. Das war die Sache mit Kakao. Was ist zuerst, Pulver oder Milch? Wisst ihr noch? Ja? Okay. Aber wisst ihr, wann die letzte Predigt zum Thema Dankbarkeit war? Wer weiß es? Die letzte, also außer der gepredigt hat, der sollte es nicht sagen. Aber wann haben wir das letzte Mal eine Predigt zum Thema Dankbarkeit gehört? Weiß das jemand? Mega krass. Wisst ihr, wie lange das her ist? Nicht Monate, Wochen. Es ist 5 Wochen her, da hat Andreas Reger zum Thema erst denken und dann danken gepredigt. Und ich war ein bisschen schockiert, weil ich hatte Steffi jetzt schon gesagt, Undankbarkeit und ja, Samstagabend das zu stornieren, ist jetzt ein bisschen unglücklich. Aber ich habe mir die Predigt von Andreas nochmal durchgehört und der Ansatz ist etwas anders. Also ich werde heute mehr über Undankbarkeit reden und dann könnt ihr in der kommenden Woche die Predigt von Andreas nochmal hören. Er hat mir über Dankbarkeit geredet. Also es ergänzt sich sehr gut. Wir reden sehr oft übers Danken. Und ich habe in der letzten Zeit, ich habe auch in der Jugend hatten wir auch das Thema Dankbarkeit. Ich glaube, es ist 3-4 Wochen her. Und mir ist das wichtig geworden. Wir reden sehr oft über Danken, aber sehr wenig über Undankbarkeit. Es wurde gespoilert, dass das Ergebnis ist, dass wir dankbar sein sollen. Aber auf der anderen Seite, was ist Undankbarkeit? Das Volk Israel ist uns ein mega Beispiel dafür. Das Volk Israel ist in Ägypten in Gefangenschaft, sind dahin gekommen, als Josef von seinen Brüdern verkauft wurde. Dann kamen die nach Ägypten. Der Pharao hatte von Josef vergessen, der Kommende. Und dann wurden die Ägypter dort, dann wurden die Israeliten dort versklavt. Die haben echt gelitten, die hatten es echt schwer. Die wurden verprügelt, die mussten hart arbeiten, deren Kinder wurden umgebracht. Und nach dieser Zeit beruft Gott Mose. Und Mose führt dieses Volk Israel aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in die Freiheit. Sie gehen auf das Schilfmeer zu, können nicht rechts und links und nicht geradeaus und hinten kommen die Ägypter, stehen wohl vor diesem Schilfmeer, Gott teilt das Meer, sie gehen trockenen Fußes durch, die Ägypter laufen rein, das Meer geht wieder zu, der Feind stirbt, sie sind gerettet. Und in 2. Mose 15 gibt es einen Lobgesang. Das heißt, das Volk Israel ist mega happy. Mose stimmt den Lobgesang an, das Volk Israel. Und Miriam singt ein Lied. Und sie jubeln. Und wenn ihr das euch durchlest, die machen Gott richtig groß, wie erhaben Gott ist, wie groß, wie gütig, wie mächtig. Also es ist echt tiefe Anbetung, die da geäußert wird. 3 Tage später, also wirklich 3 Tage später, lesen wir in 2. Mose 15, Vers 22 bis 24. Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer, also dort, wo sie Gott angebetet haben, aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen. Und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Hier steht nicht Undankbarkeit, sondern hier steht Murren. Ich weiß nicht, wenn wir unsere Kinder zurechtweisen, dann sagen wir wahrscheinlich, warum bist du so undankbar? Und wir sagen nicht, warum murrst du rum? Das hat, glaube ich, noch keiner gesagt, das hört sich so komisch an. Aber Murren, die Bedeutung ist, seine Unzufriedenheit, Auflehnung mit brummender Stimme und unfreundlichen Worten zum Ausdruck bringen. Das heißt, wenn ich murre, dann bringe ich meine Unzufriedenheit mit unfreundlichen Worten zum Ausdruck. Das heißt, ich sage ganz deutlich und nicht allzu nett, was mir nicht passt. Und das Volk Israel, für die beginnt hier in Mara eine Wüstenwanderung. Man kann aber auch sagen, es ist der Beginn einer Reise des Murrens. Es ist Wahnsinn. Lest euch das mal durch. Es ist Wahnsinn, wie oft die gemeckert und gemotzt haben. Und es gibt eine Bibelstelle, wo drin steht, dass Mose der Sanftmütigste ist. Das sagt Mose über sich selbst. Aber wenn ihr das Volk Israel mal richtig kennenlernt, ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir Mose wären, ja, da hätten jetzt nicht so viele aus dem Volk überlebt. Also das Volk ist echt sehr viel am Meckern und am Motzen. Und selbst als sie vor dem verheißenen Land stehen, als die 12 Kundschafter, die die Früchte des Landes mitbringen, blicken sie auf die vermeintlich starken Einwohner. Das heißt, sie gucken nur auf die Einwohner, die ja so stark sind, und nicht auf das, was sie dort bekommen können, auf die Früchte. Und ihre Undankbarkeit und Unzufriedenheit gipfelt dann in folgende Feststellung, die können wir in 5. Mose lesen. 5. Mose 1, 27, da fasst Mose so die Wüstenwanderung ein bisschen zusammen. Und dann erwähnt er in Vers 27, und ihr murrtet in euren Zelten und spracht, weil der Herr uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen. Das heißt, diese Undankbarkeit über die Befreiung, diese Undankbarkeit für die Errettung, diese Undankbarkeit, dass Gott die durch das trockene Schilfmeer durchgeführt hat, dass sie von der Sklaverei befreit wurden, dass ihre Kinder jetzt leben dürfen, dass diese Undankbarkeit führt in diesen murrenden Zustand, das heißt, die äußern das, interessant ist, in den Zelten, also schön unter sich, dann wird so geklüngelt und dann redet man sich hoch und dann sagt man als Ergebnis, ja, Gott hasst uns, da sind wir uns sicher, Gott hasst uns. Und wenn wir lesen, was vorher alles passiert ist in Ägypten und dann diese Aussage lesen, dann denkt man, das kann doch eigentlich nicht sein. Zu dem Ergebnis zu kommen, dass Gott uns hasst, weil er uns errettet hat. Aber Undankbarkeit führt dazu. Und in 2. Mose 16, Vers 3, da erwähnen die Israeliten die Fleischtöpfe und die Fülle an Brot, die sie in Ägypten hatten. Und dann sagen die zu Mose und Aaron, habt ihr uns in diese Wüste hinausgeführt, um die ganze Gemeinde verhungern zu lassen? Und ich mir denke, was für ein Stress der Mose mit diesem Volk hatte, wenn er bei seinen Schafen geblieben wäre. Die sind stur, aber die sagen wahrscheinlich nicht, was die denken, die meckern nur rum. Aber das Volk sagt hier, ihr habt uns nur rausgeführt, damit wir hier sterben. Als hätten Mose und Aaron nichts anderes zu tun. Aber man sieht, wie diese Undankbarkeit, wo das hinführt, zu welchen Rückschlüssen Undankbarkeit führt. Und Gott kann diese Undankbarkeit und diese Unzufriedenheit wirklich absolut nicht leiden. Gott hasst Undankbarkeit. 4. Mose 11, Vers 1. Und es geschah, dass das Volk sich sehr beklagte. Und das war böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da entbrannte sein Zorn. Und das Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Gott ist zornig, wenn wir undankbar sind. Sehr viele Jahre später schreibt Apostel Paulus an die Korinther einen Brief oder zwei Briefe, aber in dem ersten Brief. Und dann schreibt er im Kapitel 10, dass das Volk Israel uns, also uns Christen, als Warnung gegeben ist. 1. Korinther 10, Vers 10, da steht wieder, murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Wenn wir das Wort murren nicht so häufig benutzen, dann möchte ich das hier in der Definition vorlesen. Ich könnte auch vorlesen, bringt eure Unzufriedenheit, eure Auflehnung nicht mit brummender Stimme und unfreundlichen Worten zum Ausdruck, so wie auch etliche von ihnen es taten. Es gibt Situationen in der Wüstenwanderung, da hat Gott mehrere hunderte bis mehrere tausend Israeliten, also sein Volk, ganz bewusst vernichtet an Ort und Stelle, als sie anfingen zu murren. Da fielen über 10.000 Menschen einfach tot um, sodass Aaron mit einem Räucheropfer durch das Lager laufen musste und Gott besänftigen musste, damit nicht noch mehr Leute sterben. Gott hasst Undankbarkeit und Unzufriedenheit. Und diese Undankbarkeit und Unzufriedenheit hat das Leben des Volkes Israel wirklich maßgeblich beeinflusst. Ihre Undankbarkeit und die Unzufriedenheiten haben dazu geführt, dass lediglich zwei, Josua und Kaleb, das verheißene Land gesehen haben. Welche Rolle spielt Undankbarkeit in unserer heutigen Zeit? Bei dieser Frage musste ich an die heutige Werbung denken. Wovon lebt jede Werbekampagne? Werbekampagnen zielen oft darauf ab, Unzufriedenheit zu erzeugen. Mit oberflächlichen Kaufanreizen, zum Beispiel der günstige Preis Oder zum Beispiel die Befriedigung eines Gefühls nach Männlichkeit. Wenn du das und das machst, dann bist du ein richtiger Mann. Nach Schönheit, nutze das und das, dann bist du schön. Nach Dazugehörigkeit oder vielleicht Aktualität. Mit diesen oberflächlichen Kaufanreizen wird unsere Lust geweckt, das auch haben zu wollen. Und wird diese Lust nicht gestillt, dann entsteht Undankbarkeit über das, was ich bereits habe, und Unzufriedenheit wegen dem, was ich nicht bekomme. In den letzten Wochen musste ich darüber nachdenken, dass die Sünde der Undankbarkeit echt wenig erwähnt wird. Das ist irgendwie so eine passive Sünde. Das wird nicht so, also wenn ich sage, der hat gelogen oder der hat unmoralisch gelebt oder der hat jemand verprügelt, das ist Sünde oder die Eltern belügen. Aber Undankbarkeit als Sünde zu bezeichnen, es ist irgendwie so eine übersehene Sünde. Eine Sache, die wir nicht aktiv als Schuld wahrnehmen, weil undankbar und zufrieden, hey, das ist doch jeder mal. Und Unzufriedenheit ist ja eine gute Grundlage für Veränderungen. Römer 1, Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Herzen in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Gott möchte Ehre von uns, das wissen wir. Deswegen machen wir Anbetung, wir beten ihn an, wir machen ihn groß. Aber Gott verlangt nicht nur Ehre von uns, sondern auch Dank. Und danken ist eine Form, von Gott zu ehren. Wenn du Gott ehren willst, dann beginne mit dem Danken. Und statt zu danken, fixieren wir uns sehr oft auf unseren Mangel. Statt zu danken, sehen wir sehr oft das, was wir nicht haben. Und dieser Mangel, das ist die Konzentration unserer Gedanken, wo hier steht, ihre Gedanken im nichtigen Wahn. Also das, worauf es gar nicht aufkommt, das, was wir nicht haben, damit verschwenden wir unsere Gedanken und werden undankbar. Wir laufen vielleicht unbemerkt mit so einer Löffelliste rum. Das will ich noch, das brauche ich noch, das muss ich noch. Und es gibt Kinder, die schreiben einen Wunschzettel zu Weihnachten. Und wir Erwachsenen, wir schreiben manchmal einen Wunschzettel das ganze Jahr über. Was hast du nicht, was du gerne hättest? Was fehlt dir noch? Lasst uns doch einmal Gott dafür danken, nicht für das, was er uns gibt, sondern für das, was er uns ist. Lasst uns Gott nicht immer nur dafür danken, für das, was er uns schenkt, sondern danke Gott vielleicht einfach mal dafür, was er dir bedeutet. In Epheser 5, Vers 20, da steht, sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Jeder kennt diesen Bibelvers. Dank für alles. Oh, wie kann ich für alles danken? Und wir konzentrieren uns so sehr auf dieses für alles, unser Fokus, und wir denken, oh, wirklich für alles? Es gibt die andere Bibelstelle, sage Dank allezeit in allem. Also in jeder Situation sollen wir danken, aber nicht für die Situation. Und dann gibt es Prediger, die sagen, ist doch mega, du musst nicht für die Sache danken, sondern einfach in der Situation. Heißt, es geht dir schlecht, dann danke einfach dafür, dass Gott dich liebt. Aber hier steht für. Dank für alles. Und wir fokussieren uns darauf und denken, das ist unmöglich. Aber wisst ihr, was davor steht? Dem Vater. Wir haben zu Beginn in der Anbetung gesungen, bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nicht vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Gibst uns das, was wir brauchen, gibst uns heute unser Brot und vergibst uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. Vater steht dort und dieser Vater hat gute Absicht mit uns. Wir müssen verstehen, dass der Vater nur das Beste für uns möchte. Und hier steht, sagt Dank. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank. Hier steht nicht, wenn du Lust drauf hast, wenn du Zeit hast, sondern es ist keine Empfehlung, sondern es ist ein Befehl. Römer 8, Vers 28. Das ist jetzt ein Lied, lass uns danken, statt zu klagen. Danke. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Was ist der Unterschied zwischen Gut und das Beste? Habt ihr ein Beispiel? Was ist gut? Zwei. Also zweiter Platz ist gut. Okay, und das Beste ist der erste Platz. Es ist wie wenn du deinem Kind das ganz neue iPhone schenkst oder so ein Handy, was es bei Aldi im Angebot gab, ohne richtiges Farbdisplay, sondern nur mit Tasten. Ne? Das ist nicht das Gut, kannst mit telefonieren, aber das Beste ist es nicht. Und das Kind wird sich über das Beste mehr freuen. Und hier steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das heißt, Gott will das Beste für dich. Alles, was Gott uns gibt, dient zum Besten. Es dient zum Besten. Es ist nicht immer gut für uns oder leicht, also vom Empfinden her, aber es dient zum Besten. Hier steht nicht, dass es denen, die Gott lieben, immer nur gut gehen wird. Das steht da nicht. Da steht, dass die Dinge, die passieren, uns zum Besten dienen werden. Dank ist der Ausdruck unseres Vertrauens gegenüber Gott, dass es genauso ist. Wenn wir Gott nicht mehr danken können, dann vertrauen wir Gott nicht, dass er das Beste für uns haben möchte. Auch wenn wir gerade gefühlt nicht das Beste haben. Und wisst ihr, in 5. Mose, das, was wir gerade gelesen haben, 5. Mose 27, wo die gesagt haben, ja, und Gott hat uns gehasst und der will, dass wir hier sterben und uns geht so schlecht. Da sagt Mose nachher in Vers 32, wisst ihr, was der Grund ist, warum ihr undankbar wart, warum ihr gemurrt habt? Das war Unglaube. Ihr habt Gott nicht geglaubt, dass er euch in dieses Land führt. Ihr habt Gott nicht geglaubt, dass er euch das Land in eure Hand geben wird. Fehlender Glaube und fehlendes Gottvertrauen sind oft Zeichen eines undankbaren Menschen. Und aus Undankbarkeit wird so oft Unzufriedenheit. Der Apostel Paulus hat mal zum zweiten Mal eine Spende von der Gemeinde der Philipper bekommen. Und da nimmt er Bezug drauf in Philipper 4, Vers 11 bis 13. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Also er hat sich bedankt bei denen und dann sagt er, nicht wegen des Mangels sage ich, also ich bedanke mich nicht, weil es mir jetzt schlecht geht. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Wisst ihr, in welcher Lage Paulus war, als er das geschrieben hat? Wo war Paulus? Im Gefängnis. Mega, ich bin mit der Lage, in der ich mich befinde, bin ich zufrieden. Ihr sitzt im Knast. Super, danke Gott. Paulus war dankbar und nicht unzufrieden. Und sündhafte Unzufriedenheit beeinflusst unsere Beziehung zu Gott. Nicht die Umstände machen glücklich oder nicht die Umstände machen unglücklich und unzufrieden, sondern meine Reaktion auf diese Umstände. Wir haben es uns angewöhnt, zu rebellieren, zu meckern und unzufrieden zu sein. Wir leben oft so, als hätten wir ein Recht auf bestimmte Dinge. Kennt ihr Jona, den Propheten? Gott sagt, geh nach Ninive. Jona stand auf und ging. Ne? In die falsche Richtung. Nach Spanien wollte der. Aber einige lieben es ja, nach Spanien zu fahren. Ne? Nein, Jona geht in die falsche Richtung. Gott lässt einen Sturm kommen, die schmeißen den Jona von Bord, dann kommt ein großer Fisch, schnappt den, spuckt den aus und Jona geht los nach Ninive. Er predigt dort, verkündet das, ja, die Botschaft, oder nicht die Botschaft, nicht das Evangelium, der hat das Strafgericht verkündigt. So, verkündet das Strafgericht, die Menschen erkennen ihre Schuld, kehren um. Und was macht Jona dann? Er regt sich tierisch auf. Hab ich doch gewusst. Und er wirft Gott tatsächlich vor, dass er gnädig, barmherzig, langmütig und mit großer Gnade ist. Es regt ihn tierisch auf. Regt dich das auch manchmal auf, dass Gott so gnädig ist, so barmherzig? In Bezug auf andere vielleicht schon. Bei mir nutze ich es gerne. Er regt sich tierisch auf. Und dann fragt Gott ihn, ist es recht, dass du zornig bist? Darfst du dich aufregen? Darfst du undankbar sein? Jona reagiert nicht, der geht einfach raus aus der Stadt. Gott hat mich was gefragt, ist mir doch egal, ich bin jetzt sauer, ich reagiere nicht. Er geht raus aus der Stadt, setzt sich dahin. Gott lässt eine Rizinusstaude wachsen. Ach, und Jona freut sich, jetzt geht es dir wieder richtig gut. Dann kommt der Wurm, frisst das Ding weg und dann ist er wieder richtig sauer. Und dann sagt er so, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Also er war so sauer, er war so undankbar und unzufrieden mit seiner Situation, er wäre lieber tot. Und dann sagt Gott, ist es eigentlich okay, dass du dich so aufregst wegen diesem Busch, wegen dieser Rizinusstaude? Und dann sagt Jona eiskalt, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Das heißt, er ist so in seiner Undankbarkeit, in seiner Unzufriedenheit gefangen, dass er den Wert dieser Menschen, die dort gerettet sind vor dem Tod, dass er den Wert nicht erkennt. Jona sagt von sich, ich habe Recht zornig zu sein. Wir sagen vielleicht, ich bin zu Recht unzufrieden. Aber was hat Jona dafür getan, dass er ein Recht darauf hat, unzufrieden zu sein? Wie oft hast du dir schon das Recht herausgenommen, unzufrieden zu sein und dich zu beschweren? Es ist interessant, dass in der Bibel Undankbarkeit als Zeichen geistlichen Abfalls genannt wird. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 2 und in Vers 5. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig und so weiter und so fort. Vers 3 und 4 und dann Vers 5. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Undankbarkeit wird als Zeichen der letzten Zeit in einem Atemzug mit Ungehorsam, mit Lästern, mit Geldgier und mit Unmoral genannt. Ist euch das bewusst? Und Undankbarkeit ist keine Tendenz der letzten Zeit, keine Entwicklung der Gesellschaft, sondern es ist eine Sünde der letzten Zeit. Undankbarkeit und Unzufriedenheit führen zu weiteren Sünden. Undankbarkeit öffnet meine Herzenstür für zum Beispiel Zorn. Wenn ich undankbar bin über die ein oder andere Sache, die der andere gemacht hat, kann mich das dazu verleiten, dass aus dieser Undankbarkeit Zorn wird, wie bei Jona. Undankbarkeit führt zu Neid. Wenn ich nicht dankbar bin für das Auto mit diesen wenigen PS, welches ich habe, dann kann ich neidisch werden auf meinen Nachbarn, der einen echt schicken Wagen vor dem Haus stehen hat. Undankbarkeit führt zu Egoismus. Wenn ich undankbar bin mit der Situation, in der ich mich befinde, komme ich vielleicht zu dem Entschluss, dass ich ab jetzt nur noch auf mich gucke. Wenn alle so komisch sind, dann achte ich jetzt nur noch auf mich. Undankbarkeit verursacht schlechte Laune und schlechte Laune ist Sünde. Schlechte Laune ist das Gegenteil von Zufriedenheit. Undankbarkeit und Unzufriedenheit mit unseren Mitmenschen führt zu schlechtem Reden über den anderen. Hast du gesehen, wie schlecht er das gemacht hat? Siehst du, wie der mit der Situation nicht klarkommt? Das ist schon ein bisschen peinlich. Ne? Also von dem hätte ich mehr erwartet. Und dann geht es los. Man ist irgendwie unzufrieden mit der Person. Man ist vielleicht undankbar, wie die Situation gelaufen ist. Und dann kotzt man sich so richtig aus. Und am liebsten hat man jemanden daneben sich sitzen, der das bestätigt und immer noch was dazu gibt. Undankbarkeit nährt Bitterkeit in uns. Wenn ich unzufrieden bin, kann das umschlagen in Bitterkeit. Ich werde Dinge in mich hineinfressen, weil ich einfach damit nicht klarkomme. Ich bin unzufrieden mit der Situation. Und dann fresse ich das jahrelang in mich hinein und ich merke gar nicht, wie ich bitter werde. Unzufriedenheit oder Undankbarkeit kann dazu führen, dass ich mich auf die Suche begebe nach sündigem Trost. Wenn ich unzufrieden bin, dann führt das vielleicht dazu, dass ich meine Unzufriedenheit mit irgendwas ertränken möchte, dass ich vielleicht in eine gewisse Sucht falle. Unzufriedenheit mit meinem Ehepartner führt zu Unmoral oder öffnet auf jeden Fall die Tür zu Unmoral. Wenn ich mich wieder über den Typen neben mir ärgere und er schon wieder alles falsch macht, dann öffne ich die Tür meines Herzens für den Teufel, der sagt, ey, guck mal rechts und links, es gibt echt so viele Mega-Menschen auf dieser Erde. Undankbarkeit führt zur fehlenden Liebe zu meinen Mitchristen. Ich bin unzufrieden mit meinen Glaubensgeschwistern. Und da ich unzufrieden bin mit denen, liebe ich die einfach nicht mehr. Petrus fordert uns Christen auf, in 1. Petrus 4, Vers 9, seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Das heißt, ich soll den anderen aufnehmen, ohne Murren, ohne mich über den zu beschweren. Kannst du die Geschwister in deiner Gemeinde dankbar aufnehmen und annehmen, oder bist du undankbar für sie und unzufrieden wegen ihnen? Ich habe eine Geschichte gehört von einem Autor, der schreibt Bücher, und er erzählt in einem Buch, es ist bekannt, dass er Bücher schreibt, und dann bekommt er manchmal Zuschriften, so Gedankenanstöße, Ideen. Und dann hat er ein Gebet zugeschickt bekommen. Er macht den Brief auf und dort steht, Herr, ich habe das aufgeschrieben, glaube ich, ja. Herr, ich bin bereit zu empfangen, was du gibst. Gutes und Schlechtes. Herr, ich bin bereit zu ertragen, was du mir vorenthältst. Herr, ich bin bereit loszulassen, was du nimmst. Ein paar Monate später starb seine Frau mit 55 Jahren an einer kurz verlaufenden, sehr aggressiven Krankheit. Dieser Autor holte das Gebet wieder hervor, nachdem seine Frau gestorben ist, und betete, Herr, ich bin bereit zu empfangen, was du gibst, Gutes und Schlechtes. Herr, ich bin bereit zu ertragen, was du mir vorenthältst. Herr, ich bin bereit, loszulassen, was du nimmst. Kannst du das beten? Dieses Gebet zeugt von tiefer Dankbarkeit Gott gegenüber. Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer sein Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Wer Dank opfert. Hier ist von Opfern die Rede. Dank ist nicht eine Eigenschaft, die jedem Menschen gegeben ist. Sag, hey, ich bin echt immer mega dankbar, das ist so eine Eigenschaft von mir, ist voll einfach. Hier ist von Opfern die Rede. Dank wird dich etwas kosten. Es kostet Überwindung. Dank ist eine Entscheidung. Lasst uns danken, statt uns auf den Mangel zu fixieren. Lasst uns mit dankbarem Herzen durchs Leben gehen und nicht immer nur auf das gucken, was uns fehlt. Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Mein Gott aber wird. Es ist eine Zusage. Will ich in meinen Erwartungen verharren oder will ich in Gott meine Zufriedenheit suchen, trotz aller Umstände? Der Frieden Gottes und dieser Frieden Gottes ganz allein kann meinen und deinen Mangel ausfüllen. Dieser Frieden Gottes allein kann unsere Herzen dankbar machen. In Philipper 2, Vers 14 und 15, ich lese es aus der neuen Genfer Übersetzung, dort steht: Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht. In einigen Übersetzungen steht: und alles Zweifeln an Gott. Also verbannt alle Unzufriedenheit und alles Zweifeln an Gott aus eurer Mitte. Das schreibt der Christen, das schreibt der Kindern Gottes, das schreibt er uns. Wir sollen die Unzufriedenheit und das Zweifeln an Gott aus unserer Mitte verbannen, weil das ist Undankbarkeit und Undankbarkeit öffnet dem der Sünde unsere Herzenstür. Und dann steht die Begründung, Vers 15, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst wird. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, also dankbar, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Ein Leben in Unzufriedenheit ist ein Leben unter dem Einfluss des Bösen. Ein Leben in Unzufriedenheit öffnet Sünde die Tür. Ein Leben in Unzufriedenheit verdeckt mein Licht hier auf dieser Erde und hindert meine Mitmenschen durch mich, Jesus zu sehen. Ein Leben in Unzufriedenheit und Undankbarkeit ist Zielverfehlung. Ich wünsche mir und euch, dass ihr euer Leben schreibt in Dankbarkeit und dass wir durch unsere Dankbarkeit und durch unsere Zufriedenheit Gott verherrlichen und ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Amen.